Heute mit Stefan Geier. Also manchmal, da könnte man fast den Eindruck gewinnen, dass das Weltall, der Weltraum, dass der fast attraktiver ist als vieles hier unten auf der Erde. Wenn man sich die ganzen Schlagzeilen anschaut, Asteroiden, Mars, alle wollen wieder zum Mond. Das alles ist offenbar gerade sehr attraktiv für die Forschung, aber auch für viele Firmen. Und da will natürlich auch die Europäische Weltraumorganisation mitspielen. Wir fragen heute den ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher, haben wir das Zeug dazu in Europa oder laufen wir den USA, den privaten Firmen und inzwischen auch China manchmal hinterher? Weil gerade wenn es um die spektakulären Raumfahrtmissionen geht, dann stehen ja oft dieselben Akteure im Rampenlicht. Das ist dann die NASA, inzwischen immer öfter auch China oder eben auch private Firmen, SpaceX zum Beispiel. Die haben ja gerade erst erfolgreich die Raumfähre Starship ins All befördert. Zum ersten Mal, mal ebenso mit der größten Rakete der Welt. Die ist zwar nach kurzer Zeit wieder abgestürzt, aber das hat dem Rummel nicht geschadet. Der war riesig. Und auch der Europäischen Weltraumorganisation ESA mangelt es nicht an ambitionierten Projekten.
Es sind ganz verschiedene Bereiche im All, in denen die Europäische Weltraumagentur ESA aktiv ist. Da wären als erstes die erdnahen Umlaufbahnen. Der Raum zwischen ein paar hundert Kilometern bis etwa 2000 Kilometern über der Erdoberfläche. In 400 Kilometer Höhe zieht die internationale Raumstation ISS ihre Kreise. Auch tausende Satelliten sind hier unterwegs. Sie liefern Internet aus dem All, Daten für Navigationssysteme und sie beobachten von hier aus jeden Winkel der Erde. 2024 will die ESA weitere Galileo-Satelliten dorthin schicken. Die sollen das europäische Navigationssystem noch präziser machen. Der Erdbeobachtungssatellit EarthCare beispielsweise, gebaut zusammen mit der japanischen Weltraumagentur, soll die Temperaturentwicklung der Erde genauer vermessen als je zuvor. Um den Klimawandel noch zu bremsen und uns hier besser anzupassen, brauchen wir nämlich jede Menge Daten. Eine ganze Etage höher in den Umlaufbahnen gibt es ein klares Ziel: den Mond. Auch beim Wettlauf zum Erdbegleiter will die ESA mitspielen. Sie wird zum Beispiel für den ersten bemannten Flug der Mondrakete Artemis ein lebenswichtiges Modul beisteuern. Es versorgt die Astronauten mit Sauerstoff, Wasser und allem, was sie brauchen. Neben Erdbeobachtung und Mond dürfte ein Highlight der ESA in diesem Jahr die sogenannte Hera-Mission werden. Die Sonde wird im Herbst von einer amerikanischen SpaceX-Rakete ins All transportiert. Ihr Ziel? Ein weit von der Erde entferntes Asteroidenpärchen. Zwei Gesteinsbrocken, die einander umkreisen. Auf einem der beiden war 2023 die NASA-Sonde DART eingeschlagen, um herauszufinden, ob man einen Asteroiden, der die Erde bedroht, ablenken könnte. Hera soll nun genau vermessen, wie gut dieser Test geklappt hat. Daneben gibt es viele weitere Projekte und Kooperationen. Zum Beispiel wird auf der Erde ein Mondtrainingszentrum aufgebaut. Darin sollen zukünftige Mondastronauten üben können, wie man auf der Mondoberfläche arbeiten kann. Simulierte Mondanziehungskraft inklusiv.
Also man sieht, die Ziele gehen der europäischen Raumfahrt nicht aus und doch muss sie auch immer wieder neu entscheiden, auf welche Missionen setzen wir denn jetzt den Fokus. Ein Schwerpunkt davon ist momentan ganz klar der Mond. Gerade erst hat ein Standort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt den Zuschlag bekommen für ein neues Mondkontrollzentrum. Soll in Süddeutschland in Oberpfaffenhofen entstehen. Und von dort aus sollen dann in wenigen Jahren viele Missionen rund um den Mond gesteuert und auch begleitet werden. Dieser Vertrag ist feierlich unterzeichnet worden. Das war für uns eine Gelegenheit, den Chef der ESA zu treffen, Generaldirektor Josef Aschbacher, und ihn zu fragen, ja, wohin will die europäische Raumfahrt eigentlich? Herr Aschbacher, es gibt so ein paar Bereiche, da ist die europäische Raumfahrt traditionell sehr stark. In der Erdbeobachtung zum Beispiel oder inzwischen auch mit einem eigenen Navigationssystem, Galileo, von dem wir profitieren. Trotzdem die Faszination, die geht eigentlich oft eher von den Forschungsmissionen aus. Wie wichtig sind Ihnen die?
Die sind enorm wichtiger. Die Missionen, die wirklich ins Universum schauen und das Unbekannte, die großen Fragen des Universums studieren und Daten liefern, das ist unheimlich faszinierend. Ich nehme das Beispiel Euklid, eine Mission, die wir letztes Jahr gestartet haben.
Ein Weltraumteleskop, das vielleicht eine der größten Fragen des Universums klären soll?
Ein Weltraumteleskop, ganz richtig, das sogenannte dunkle Materie und dunkle Energie studiert oder Messungen bereitstellt, um diese Studien durchzuführen. Sie müssen sich vorstellen, dass all das, was wir sehen, alles auf der Erdoberfläche, die Ozeane, die Berge, die festen Materie, die wir angreifen können, aber auch all die Sterne, die wir im Universum sehen, das macht nur 5% des gesamten Universums aus. 95% sind sogenannte dunkle Energie und dunkle Materie, die wir nicht sehen können, wo wir zwar annehmen, dass sie existieren, weil wir indirekt darauf zurückgreifen oder Ableitungen machen können, aber wir können sie nicht sehen. Es ist unheimlich faszinierend, dass es sowas gibt. Und diese dunkle Energie, dunkle Materie studieren wir eben mit diesem Teleskop Euclid. Und das hat gerade seine Messungen begonnen. Wir haben erste Bilder veröffentlicht, die sind unheimlich spannend, unheimlich faszinierend. Und da hat auch Weltraum diese Rolle der Faszination, der Inspiration, die wir ausüben. Und das ist natürlich immer was ganz, ganz Tolles, abgesehen davon, dass sie technologisch unheimlich herausfordernd sind und wirklich einzigartig sind weltweit.
Und erlauben Sie mir die Zwischenbemerkung, an der Stelle fangen auch Ihre Augen zu leuchten an.
Absolut, Sie sehen das, das ist genau so. Also wenn man sich das vorstellt, was hier gemacht wird und auch die Begeisterung, die man hier weltweit erzeugt mit diesen Teleskopen oder mit diesen Messungen, das ist wirklich faszinierend.
Jetzt wollen alle wieder zum Mond, es gibt einen neuen Wettlauf zum Mond, auch Europa will da dabei sein. Welche Rolle kann Europa und insbesondere Deutschland dabei spielen?
Ja, Europa ist sicher, was den Weltraum betrifft, sehr auf unserem Planeten Erde fokussiert. Ich habe gerade die Beispiele Navigation und Erdbeobachtung erwähnt. Auch die Telekommunikation ist Europa sehr stark. Das heißt, in diesen drei Disziplinen, Navigation, Erdbeobachtung, Telekommunikation, geben wir die Hälfte unseres ESA-Budgets aus. Das zeigt schon die Schwerpunkte, die wir hier verlagern. Im Gegensatz zur NASA, wo 50% des Budgets für Exploration ausgegeben wird, also Mond, Mars und das Universum. Europa macht natürlich auch wichtige Projekte auf dem Mond. Wir haben gerade in der letzten Ministerratskonferenz im November 2022 beschlossen, dass wir zwei große Programme initiieren. Eines nennt sich Moonlight und das andere Argonaut. Moonlight ist ein Programm, das Navigation und Telekommunikation um und auf den Mond bereitstellen wird, so wie auf der Erde, wo wir Telekommunikationssatelliten und das Galileo-Navigationssystem haben.
Weil wir das besonders gut können in Europa?
Weil wir das gut können, absolut. Und auch, weil das ein zukünftiger Markt werden wird. Also es wird auf dem Mond eine Wirtschaft sich entwickeln. Das dauert natürlich, aber die wird sich entwickeln. Und es wird Dienstleister geben, die einfach diese Services anbieten, Kommunikation, Navigation. Und da will ich, dass Europa gut positioniert ist, dass unsere Firmen hier auch, natürlich zuerst basierend auf unseren Entwicklungen der ESA, aber dann mittelfristig bis längerfristig auch Leistungen anbieten können, sprich Services, Dienstleistungen verkaufen können.
Da setzen gerade die USA immer mehr auf private Firmen. Wie stark, Herr Aschbacher, sind wir da hinten dran in Europa?
Ja, wir sind etwas hinten dran, um ganz ehrlich zu sein. Also wenn wir global die Zahlen vergleichen, dann haben wir in Europa, ich sage mal im Vergleich auf dem öffentlichen Sektor, etwa 14% der Finanzmittel im Vergleich zu globalen Investitionen. Die NASA ist natürlich mit Abstand der größte Finanzier der Weltraumprogramme aus öffentlicher Sicht. Aber auch im kommerziellen Bereich holen wir auf, wir holen stark auf und zwar steil, allerdings kleiner und weniger. Unser Anteil ist natürlich etwas geringer. Wir haben das letzte Jahr in etwa 900 Millionen an privaten Geldern akquirieren können, sprich die Innenwirtschaft. Weltraum geflossen sind von Wagniskapitalgebern und Ähnlichen. Das heißt, das nimmt zu, aber, und das ist wirklich ein großes Aber, Amerika ist hier wirklich einige Jahre voraus und das ist etwas, was mir etwas Sorgen bereitet in Europa, dass wir zum einen die Exzellenz haben. Wir haben unglaublich tolle Ingenieure und Wissenschaftler und technisch ausgebildete Fachkräfte. Allerdings haben wir nicht den gleichen Mut und auch nicht die gleiche Geschwindigkeit zu investieren und auch Risiko einzugehen. Und das ist etwas, was in Europa sich verbessern muss.
Das heißt, Sie wünschen sich da mehr Agilität auch?
mehr Agilität, mehr größere Geschwindigkeiten, auch mehr Bereitschaft, Risiko zu nehmen. Amerika, das beste Beispiel ist natürlich SpaceX, nimmt enorme Risiken, wenn sie eine Rakete entwickeln oder auch die Starlink-Satelliten entwickeln. Und die verbessern sich auch mit jedem Start, da werden Änderungen durchgeführt. Und das ist faszinierend. Ich habe das wirklich im Detail auch studiert und natürlich gesehen, wie und was kann man in Europa anwenden. Es ist nicht eins zu eins anwendbar. Wir haben eine andere Kultur, wir haben andere Rahmenbedingungen. Wir sind auch multinational aufgestellt. In Amerika hat man natürlich ein großes Land. Also wir haben einige andere Randbedingungen, aber die ESA als europäische Weltraumagentur kann hier wirklich Akzente setzen, Pionierarbeit leisten und das machen wir gerade, um diese Kommerzialisierung des Weltraums voranzutreiben.
Ist es nicht vielleicht auch eine große Stärke zu sagen, ich kann mit unterschiedlichen Partnern zusammenarbeiten, ich kann mit den USA zusammenarbeiten, mit Japan, mit anderen. Inzwischen muss man China immer wieder nennen. Ist es nicht eine große Stärke, dass die ESA da, naja, in Anführungsstrichen unabhängig ist?
Ja, die ESA ist sicher die Agentur weltweit, die die meisten Kooperationen mit sehr, sehr vielen Partnern hat. Wir haben insgesamt etwa 500 internationale Kooperationsübereinkommen und mit verschiedenen Ländern. Manche sind sehr groß. Mit der NASA haben wir sehr viele relativ große Vereinbarungen, aber auch mit kleineren und mittleren Ländern. Und das ist wirklich eine Stärke der ESA, dass wir einfach auch sehr vielseitig uns orientieren, sehr viele wichtige Partner haben und auch sehr oft eine Brücke zwischen Ost und West sind und natürlich hier aktiv uns mit verschiedenen Partnern zusammentun. Eine Ausnahme muss ich wirklich machen und das ist Russland. Da haben wir die Kooperationen alle beendet, mit Ausnahme natürlich der Kooperation auf der Raumstation, aus sehr gut bekannten Gründen, weil die Sanktionen natürlich keine Kooperation zulassen und die Sanktionen werden sehr strikt implementiert und da sind wir natürlich sehr vorsichtig. China ist etwas an der Schwelle, wir haben Kooperationen mit China, aber die beschränken sich sicher in erster Linie auf wissenschaftliche Anwendungen, auch auf eine gemeinsame Mission, die wir jetzt durchführen, die nennt sich SMILE, ist auch eine Wissenschaftsmission. Natürlich immer sehr darauf schauend, wie die Technologie verwendet wird und natürlich die intellektuellen Nutzungsrechte sind natürlich zu bewahren und da haben wir natürlich sehr gute Mechanismen, um das zu gewährleisten.
Das heißt, wenn wir irgendwann nach ISS eine Raumstation haben, die den Mond umkreist, das sogenannte Lunar Gateway, wer wird da beteiligt sein?
Ja, da würden die westlichen Nationen beteiligt sein unter der Führung von Amerika und Europa. Aber was sehr schön für mich als Generaldirektor der ESA ist, zu sehen, dass die Hälfte der Hardware, das heißt der Installationen, der Infrastruktur, die dieses Lunar Gateway haben wird, aus Europa kommen wird. Und zum größten Teil beigestellt durch die ESA als unsere Beiträge zum Artemis-Programm, aber auch eingekauft von unseren amerikanischen Partnern, die auch Technologie bei uns einkaufen. Also hier kann Europa wirklich sehr stolz sein, dass wir hier ein ganz, ganz wichtiger Partner im Artemis-Programm sind und zum Gateway maßgeblich beitragen werden.
Im Sommer gibt es vielleicht einen neuen Meilenstein. Da soll die europäische Rakete Ariane 6 das erste Mal starten, nach langer, langer Verzögerung. Jetzt gibt es Stimmen, die sagen, das ist gut für Europa, aber technologisch sind wir eigentlich hinten dran.
Die Ariane 6 wird sicher eine ganz tolle Rakete sein. Also wenn die starten wird, ich habe den Zeitrahmen 15. Juni bis 31. Juli angegeben als Fenster, in dem wir starten wollen. Ich werde in etwa einem Monat ein genaueres Datum festlegen können. Wir gehen noch durch die letzten Tests und wir müssen diese Tests noch abwarten, um das Datum festlegen zu können. Das wird sicher eine ganz tolle Rakete sein, ähnlich wie die Ariane 5, die sehr zuverlässig war und wirklich unser Arbeitspferd war, um Satelliten in den Weltraum zu bringen. Nicht nur unsere eigenen, sondern auch unseren internationalen Partnern oder Kunden. Also die wird sicher ganz toll sein. Aber es ist richtig, die Ariane 6 ist nicht wiederverwendbar und das ist natürlich etwas, woran wir jetzt arbeiten. Wir haben bereits ein Programm, in dem wir arbeiten, Prometheus und Themis, das die Wiederverwendbarkeit der nächsten Generation vorbereitet. Aber, und das geht neben diesem Themis und Prometheus Programm, haben wir beschlossen, im November letzten Jahres in Sevilla beim Weltraumgipfel einen Wettbewerb zu starten, um neben der Ariane 6, die natürlich in die 30er Jahre aktiv unsere gute Dienste leisten wird, dass wir auch einen Wettbewerb machen, um neue Launcher, neue Raketen zu entwickeln, die natürlich klein anfangen, aber sich zu größeren Raketen entwickeln werden.
Herr Aschbacher, Sie haben uns vor 3 Jahren hier in IQ gesagt, Sie wünschen sich irgendwann eine europäische Frau, die auf dem Mars ihre Fußabdrücke hinterlässt. Was wünschen Sie sich momentan, wenn Sie so 10 Jahre vielleicht in die Zukunft schauen?
10 Jahre ist ein relativ naher Zeitraum. Also im Weltraum dauert die Entwicklung der Infrastruktur natürlich einige Zeit. Was ich mir wünsche, ist, dass Europa in 10 Jahren wirklich eine Stufe aufgestiegen ist, den Weltraum voll als wichtiges Element für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, auch für die Sicherheit Europas erkannt hat und hier wirklich ja, anerkannt ist, so wie in anderen Ländern, wie in Amerika, wie in China, in Indien, dass sie wirklich den Stellenwert erreicht hat, den die Weltraumtechnologie eigentlich verdient.
Also wir haben gelernt, es gibt große Pläne, nicht nur in dem, was um die Erde rum passiert, sondern auch Richtung Mond und Forschungsmissionen. Und es ist auch gar nicht so schlecht, sich ein bisschen die Unabhängigkeit in der Raumfahrt zu bewahren. Vielen Dank, Herr Aschbacher. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Herzlichen Dank.
Und noch mehr Infos zu den Plänen der Europäischen Weltraumorganisation ESA gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns gern eine gute Bewertung da und empfehlt uns weiter. Das hilft uns am meisten. Im Studio war heute Stefan Geier.